Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch des Propheten Jesaja im 25. Kapitel. Der Herr wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Amen. Die Propheten des Alten Testaments, liebe Schwestern und Brüder, die Propheten haben oft weniger Erfreuliches anzukündigen und vorauszusagen im Namen und im Auftrag Gottes. Meistens klingt die prophetische Botschaft eher so, macht so weiter, dann knallt's, frei übersetzt. Wenn ihr so bleibt in euren Sünden und eurer Schuld, dann nimmt das kein gutes Ende, sondern es führt zu einem Strafgericht. Aber die Botschaft der Propheten sagt auch Heil an, verkündigt die Zuwendung, die Hilfe, den Trost und den Segen Gottes. Und das hier ist eine besonders freundliche Stelle im Buch des Propheten Jesaja, die Verheißung eines Fests für die Völker. Nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen soll es einen Feiertag geben. Der Prophet Jesaja redet damit sozusagen im Voraus schon vom Osterfest, vom Ostersonntag und Montag und von den Tagen, die sich in der Osterwoche anschließen. Verheißung eines wunderbaren Fests für die Völker, fröhliche Feier, reichliches, fettes Essen. Es wird wunderbar beschrieben im Zusammenhang. Es läuft einem förmlich das Wasser im Munde zusammen, wenn man es liest und ausspricht. Hier kommt Gott auf den Punkt. Was ist Ursache und Anlass der Feier? Drei Stichworte nennt der Prophet. Der Tod ist verschlungen auf ewig. Die Tränen werden abgewischt von allen Angesichtern. Und die Schmach des Gottesvolkes ist aufgehoben in allen Landen. Das sind Ziele, möchte man den Propheten sagen. Da habt ihr Großes vor, du und dein Gott. Da ist einiges zu tun. Die Schmach der Zerstreuung Israels soll aufgehoben werden. Das, worunter die Menschen leiden, die zum Gottesvolk sich zugehörig wissen, dass Gott unfähig erscheint, seinem Volk Ruhe und Frieden zu verschaffen. Dass man eben nicht das Volk Israel ansehen kann und staunend und andächtig vor dem politischen Geschick dieses Volkes stehen und sagen, groß und wunderbar und mächtig ist der Herr. Dass er diese Menschen so sehr auszeichnet, so erkennbar segnet, sondern man hat eben den Eindruck, das sind Menschen wie alle anderen, mit den üblichen beigemischten Fehlern im Lebenslauf, mit den üblichen ganz normalen Schwächen, mit Sünde und Schuld, gar nichts Besonderes. Und das ist ja bis heute so mit dem Gottesvolk. Wenn man uns anschaut, sieht man ja auch nicht Menschen, denen der Heiligenschein sichtbar über dem Kopfe steht. Dass es dem Frommen nicht deutlich erkennbar besser geht, das ist Anfechtung für die Christenheit bis heute. Dass wir als Christen nicht wesentlich imstande sind, die gesellschaftlichen Belange unseres Landes oder der ganzen Welt zu prägen und zu bestimmen. Mit anderen Worten, wer fragt denn nach uns und unserem Glauben. Die Lobbygruppen, die sich durchsetzen, sind ganz andere. Und damit verbindet sich die Sehnsucht, dass es doch, lieber Gott, bitte einmal wieder anders sein möchte. Und das Wieder können wir uns eigentlich schenken, wenn wir die Geschichte vorurteilslos und ohne Nostalgie betrachten. Dass das geschehen soll, dass das Gottesvolk eine entscheidende, herausgehobene Rolle in dieser Welt spielt. Wir würden gerne das selber in die Hand nehmen. Morgen fängt eine Konfirmandenfreizeit in unserem Bezirk an. Das ist den Verantwortlichen wohl nur so rausgerutscht beim Thema. Es geht um Kirche. Und auf den Einladungszetteln steht als Unterzeile: Gemeinsam sind wir stark. Ja, das möchten wir gerne. Gemeinsam möchten wir gerne stärker sein, als wir uns einzeln fühlen können, als wir es erleben. Aber das ist eine Täuschung. Wenn da 20, 30, 40 vielleicht junge Leute mit Betreuern unterwegs sind, dann sind die vielleicht stark genug, um eine angenehme und erfreuliche Woche miteinander zu erleben. Hoffentlich sind sie stark genug, um miteinander das auszuhalten, dass wir trotzdem auch alle zusammen verschwindend wenige und schwach sind. Das Land Baden-Württemberg hat unserer Gemeinde mit gutem Recht bis jetzt nicht den sonst in der SELG üblichen Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes zugestanden. Warum nicht? Weil die sagen, wir haben so unsere Maßstäbe und Regelungen. Dazu gehört, die Vereinigung muss Gewähr des Bestandes und der Dauer bieten. Das tun wir. Immerhin mit einer Geschichte, die einige Jahrzehnte zurückgeht. Aber sie soll auch einen bestimmten Anteil an der Wohnbevölkerung nicht unterschreiten, der liegt bei 1 Promille. Das wären in Stuttgart knapp 600 Gemeindeglieder. Dann wären wir dabei. Wohlgemerkt Stuttgarter. Das heißt, wir sind nicht knapp davor, sondern es fehlt Erhebliches noch. Aber so viel Salz in der Suppe müssten wir schon sein, damit unser Bundesland, damit die Stadt hier uns diese Anerkennung nicht weiter versagen möchte. In Berlin habe ich einmal die Gelegenheit gehabt, an einem sogenannten Jesustag teilzunehmen. Ich glaube, das ist eine Veranstaltung gewesen, die Sehnsüchte stillen sollte. Sehnsüchte der Christen, dass wir immer in verschwindender Minderheit sind und das Gefühl haben, es nimmt uns keiner ernst. Viel schlimmer, es nimmt uns gar keiner wahr. Aber das war ein wunderbarer Demonstrationszug von einigen 10.000 Leuten, und dass das entsprechend wahrgenommen wurde, sah man daran, dass uns so kleine Grüppchen entgegenkamen von Borussia Dortmund-Fans. Die erkennt man ja gleich an ihren bienenfarbigen Kostümen. Und die drückten sich angesichts dieses christlichen Aufmarsches bescheiden an den Straßenrand, was Borussia Dortmund-Fans in voller Kutte normalerweise eher nicht tun. Wir hätten es gerne anders. Wir würden gerne selber die Initiative ergreifen und die Schmach der Zerstreuung und der Schwäche des Gottesvolkes lindern. Gott löst das anders. Er lässt ausrichten durch den Propheten, er wird das aufheben. Es wird nicht im Geringsten mehr peinlich sein, zu ihm zu gehören. Er wird offenbaren, wer die Seinen sind. Und er wird wirken durch seine wenigen, geringen, schwachen Menschen in dieser Welt. Zweiter Gesichtspunkt: Gott wird Tränen abwischen von allen Angesichtern. Ja, es besteht noch Ursache zum Weinen. Ja, das Leben ist manchmal traurig. Und damit verbindet sich die ungestillte Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Wohlbefinden, danach, dass jeder hat, was er zum Leben braucht, und zwar nicht nur die Lebensmittel, sondern auch die Entfaltungsmöglichkeiten. und die Sehnsucht danach, dass der Schmerz in meinem linken Knie nachlassen möchte und dass die Zukunftsangst von uns weicht und so weiter. Das hätten wir gerne. Programme zur Verwirklichung finden sich leicht. Das hört sich dann entweder so an, dass der freie Markt alles regelt, wenn man nur nichts reglementiert, oder dass der Staat eingreifen muss und Gleichheit der Chancen für alle und auch Gleichheit der Güter herstellen müsse. Und was mein Knie angeht, muss ich weniger fressen und mich mehr bewegen. Ganz einfach. Und das Schöne an diesem Beispiel ist, daran merke ich selbst am deutlichsten, wie unrealistisch das ist. Wie absurd die Vorstellung, dass ich das ohne weiteres umsetzen könnte. Wenn ich es könnte, hätte ich es längst gemacht, liebe Schwestern und Brüder. Nein, so erreichen wir Heil und Zufriedenheit leider nicht. Wir können natürlich tun, was wir immer tun können. Wir können uns Mühe geben. Wir können es uns vornehmen. Dann kommt aber noch dazu die Erfahrung, dass wir es selber nicht schaffen. Und das zusätzliche Leid daran, dass ich manchmal so unfähig bin, das, was ich als richtig erkenne, auch umzusetzen und zu tun. Der Prophet Jesaja kündigt an, Gott wird trösten. Ich habe überlegt, wann mir zum letzten Mal im Leben jemand Tränen abgewischt hat vom Gesicht. Es ist mir nicht eingefallen, liebe Schwestern und Brüder. Es mag daran liegen, dass ich eh dazu neige, wenig zu weinen. Und wenn, dann wischt man sich normalerweise selber die Tränen aus den Augen. Es muss in frühester Kindheit zurückliegen. Freundliche, liebevolle Zuwendung wie von Eltern. Wie das eine Mutter für ihr Kind tut oder ein Vater, wenn er dem Kind nah genug kommt in solchen Situationen. Gott wird trösten. Damit die Tränen trocknen, muss man nicht nur im Gesicht rumwischen, sondern man muss deutlich Perspektive aufzeigen und deutlichen Trost geben, dass es besser wird, dass die Ursache zu weinen ausgeräumt wird. Und so wird Gott trösten. Aber was hilft das, wenn als letzte Grenze des Lebens der Tod bleibt? Jesaja geht darauf ein. Der Tod wird verschlungen, sagt er. Für uns bis jetzt unüberwindlich, bei allem Fortschritt, auch in der Medizin, nicht zu knacken. Und aus der Endlichkeit und der Begrenzung meines Lebens folgt, dass das Leben leidvoll ist und letztlich erfolglos bleibt. Erfolglos deswegen, weil der Tag gestern für mich gestorben ist. Und so ist das Jahr eine Reihe von 365, im schlimmsten Fall 366 Tagen, an denen rückwirkend nichts mehr zu ändern, zurückzunehmen und zu verbessern ist. Die ständige Erfahrung verpasster, unwiederbringlicher Möglichkeiten. Ich hätte gestern spazieren gehen können. Vorbei. Braucht man nicht mehr drüber nachzudenken. Ich hätte vorgestern was besonders Freundliches zu meiner Frau oder zu meinen Kindern sagen können. Ich hätte, ich möchte, ich hätte sollen. Der Tod ist ja nicht erst die Grenze kurz vor meiner Beerdigung, sondern das zeigt mir auf, dass jetzt schon alles vergänglich ist, was mein Leben ausmacht. Dass ich nichts festhalten kann, dass nichts bleibt, bis auf bei der Beerdigung dann der tröstliche Nachruf, wehe dem, der den spricht, er wird uns immer in treuer Erinnerung bleiben. Wisst ihr, was das wert ist? Wenn man Glück hat, wird nicht vergessen, den Namen nochmal am nächsten Ewigkeitssonntag zu erwähnen. Wenn man als Pfarrer ganz großes Glück hat, dann wird man beim nächsten allgemeinen Pfarrkonvent nochmal namentlich erwähnt und dann entsteht so ein Moment betretener Stille und wenn man ganz großes Glück hat, wird dann ein Lied gesungen zur Auflösung dieser peinlichen Stille und des Schweigens angesichts der Liste derer, die verstorben sind. Vielleicht ein Osterlied. Christ ist erstanden. Ja, das könnt ihr singen. Und euch damit nicht erinnern an die Verstorbenen, sondern an den, der den Tod verschlungen hat, an den, der gestorben ist. Und da sah es so aus, als hätte der Tod unseren Herrn Jesus Christus verschlungen, gerade umgekehrt, wie es Jesaja hier ankündigt. Umgekehrt und so, wie man das eben gewöhnt ist, wie es immer war bis Ostern. Aber dann hat Gott das geändert. Der Tod ist gestorben im Tod Jesu Christi, uns gestorben. Das heißt, der Tag gestern ist nach wie vor vorbei. Was vorgestern war oder nicht war, das ist so. Mit dieser Wirklichkeit lebe ich in dieser Welt. Aber ich habe Perspektive und Zukunft über die Grenzen dieses Lebens hinaus. Gott ändert das. Das ist zur Zeit Jesajas noch Hoffnung darauf, dass Gottes Wort wahr ist, weil es eben Gottes Wort ist. Man sieht noch nichts davon zur Zeit des Propheten. Man spürt es noch nicht, man kann es noch nicht allgemein erkennen und vorweisen. Aber der Herr hat es gesagt. Das reicht dem Volk Israel damals und reicht doch nicht, weil wir Menschen mehr brauchen. Zur Zeit Jesajas bleibt es Hoffnung darauf, dass Gottes Wort wahr ist und nichts anderes. An Ostern hat das angefangen, durch Jesus Christus Wirklichkeit zu sein. Der Tod hat nicht verschlungen, sondern er wurde verschlungen. Und das möchte sich auswirken in unserer Welt, in unserem Leben heute. Gott ändert die Verhältnisse. Veränderungen am gestrigen Tag werden möglich. Wie geht das? Es geht, weil Gott mir einen anderen Umgang ermöglicht mit den Fehlern von gestern und vorgestern. Weil Gott Vergebung von Sünde und Schuld stiftet in unserer Welt. Weil Gott uns nicht festlegt auf die Verhaltensmuster von letzter Woche. Weil er nicht sagt, ihr seid so, da bessert sich nichts, ich geb's auf. Sondern weil er damit rechnet, dass Erneuerung bei uns möglich ist. Das ist allerdings ziemlich traumhaft, möchte ich sagen, aus der irdischen Perspektive meines Lebens. Wie oft falle ich auf dieselben Sachen rein? Wie oft falle ich in dieselbe Sünde? Aber Gott sieht das anders. Gott sieht bei uns Sinn und Möglichkeit für Vergebung und Erneuerung durch seinen Heiligen Geist. Und Gott ist mein Schöpfer. Er hat mich überhaupt in dieses Leben gerufen. Anders ist nicht zu erklären, warum ich auf dieser Welt bin. Dann wird sein Wort auch imstande sein, aus mir sündhaften und verlorenen Menschen einen Heiligen zu machen. Wenn es offenbar wird, dann werden wir staunen, ich selber am allermeisten über die Veränderung. Aber Gott ist am Werk bei uns und Gott legt uns nicht fest auf die ollen Kamellen, auf die Fehler, Sünde und Schuld der Vergangenheit. Gott ändert die Verhältnisse. Trost wird möglich. Trost ist ja so ein bisschen ein wehleidiges Wort für ältliche Tanten. Kleiner Tröster ist ein schöner Likör. Oder wenn es ein Onkel ist, statt Tanten gibt es, glaube ich, beiderlei Geschlechts. Wenn es ein Onkel ist, dann ist es vielleicht ein Schnaps. Den trinkt man, da hat sich die Problemlage nicht geändert, aber es fühlt sich nicht mehr so dringend an. Wenn man noch keinen Unterschied merkt, dann trinkt man noch einen. Problematisch wird es, wenn man diesen Trost zu oft in der Woche braucht. Gott tröstet anders. Gott tröstet, indem er auch unsere Zukunft mit anderen Möglichkeiten ausstattet. Das fängt an in der Vergangenheit, fängt an mit seiner Vergebung und Gnade. Und es geht weiter, indem Gott uns Türen öffnet, indem Gott einen Weg bahnt, sogar den Weg aus dem Tod ins Leben. Ein Weg, der für uns vorher nicht gangbar war. Der wird durch Jesus Christus gebahnt und wunderbar ausgeflaggt und ausgeschildert. Der Weg seiner Nachfolge führt ins Leben der Herrlichkeit Gottes. Wir wollen wandern gehen diese Woche. Wir werden uns von ungebahnten Wegen schön fernhalten und auf den Spuren bleiben, die andere längst angelegt haben. Weil wir wissen, da gibt es ein Ziel, da geht es weiter, da gibt es oben am Berg heiße Schokolade für die Kinder. Heiße Schokolade im Himmel ist uns nicht versprochen, aber sonst, dass es an nichts fehlen wird in der ewigen Herrlichkeit des himmlischen Vaters. Da führt der Weg hin, auf dem Christus uns voraus ist, auf dem wir mit seiner Hilfe hinterher manchmal rennen, manchmal stolpern und manchmal auch hinfallen. Aber dann hilft er uns auf und hilft uns weiter. Und schließlich, Christsein in dieser Welt ist möglich, weil sich in unserer Schwäche ein anderer als mächtig erweist. Es geht gar nicht darum, dass die Nachbarn mich ansehen und sagen, wunderbar, ein mustergültiger Christ, wenn alle so wären, dann wäre es gut auf dieser Welt. Sondern die dürfen ruhig sehen, dass ich Sünder bin, wie jeder meiner Nachbarn. Und merken vielleicht, dass es mir anders geht mit meinen Fehlern, mit meiner Schuld, weil ich in Jesus Christus einen Heiland habe. Nicht wir, sondern er macht den entscheidenden Unterschied. In unserer Schwäche erweist sich unser Herr als mächtig. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.